da draußen, willkommen zu einer neuen Folge des Abwassertalk-Podcasts. Und wer moderiert heute mit mir?
Ja, herzlich willkommen, liebe Abwasserhelden. Hier ist Sascha, heute mal wieder mit Klaus am Start. Und wir haben die heiße Phase des Jahres ja fast hinter uns, obwohl wir hier gerade in Berlin nochmal irgendwie 36 Grad zum Schluss kriegen. Aber langsam nähern wir uns dann auch mal den kühleren Jahreszeiten. Oder Klaus, hast du einen schönen Sommer gehabt? Bist du gerade aus dem Urlaub oder wie sieht es bei dir aus?
Also man sieht es mir, ihr seht, ihr hört es jetzt nicht, aber man sieht es mir vielleicht an, so ein bisschen 3 Wochen jetzt aus dem Urlaub gerade wieder da. 2 Tage, muss einiges aufräumen und bei uns ist es auch noch heiß genug. Wenn ihr das hier hört, ist es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen kühler geworden. Gestern hat der Herbst, glaube ich, angefangen, oder vorgestern.
Ja, meteorologisch aber nur.
Meteorologisch, ne? Bei uns sind noch 30 Grad und heiß genug. Aber wir hatten ein schönes Sommergewitter gestern. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Hält sich immer noch in Grenzen. Ich würde auch schon mal ganz knapp das Thema umreißen, was wir heute haben, weil ich habe noch ein bisschen überlegt, auch unsere Urlaubseindrücke wiederzugeben, bevor wir dann ins Thema starten und natürlich dann unsere Gäste vorstellen. Aber wir haben heute natürlich ein schönes Thema mitgebracht, strategische Überlegungen zum Wasserhaushalt einer Metropole. Das ist ja schon mal ein sehr abstraktes Thema, aber dann passt ja eigentlich Urlaub da so wunderbar rein. Also ich war längere Zeit in Barcelona und habe mir da mal so das Stadtklima und die ganze Metropole angeguckt. Und wenn man so dich so verfolgt in den sozialen Medien, hat man das Gefühl, du machst ja eigentlich, arbeitest überall und nimmst deine Familie mit und guckst dir dann immer mal die ganzen abwassertechnischen Sachen auch mal an, wenn du so unterwegs bist. Finde ich bei dir immer ganz faszinierend. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, und das fand ich dann ein bisschen schade, dass es zum Beispiel in Barcelona so einen schicken Zierbrunnen gibt. Es gibt so eine magische Fontäne, also Font Magica ist da so eigentlich immer, wo ich das letzte Mal vor 20 Jahren in der Stadt war, da sind die alle hingepilgert abends und dann war so ein beleuchteter Springbrunnen und dann hat man so zugeguckt und jetzt ist das Ding trocken, da läuft nichts und dann geht man so als Abwasseringenieur und sagt sich, Mensch, Sie können da hier das Meerwasser nehmen, haben Sie vor der Tür, können Sie ein bisschen entsalzen und dann durch diesen Brunnen da durchjagen. Und dann haben wir da auch ein schönes Thema und vor allem haben wir einen Stadtstrand, aber es ist Wasserknappheit. Ich habe mich da extra belesen und Barcelona hat da große Probleme. Es hat zwar jetzt auch mal geregnet und dann fragt man sich, was für eine Wasserknappheit dann in Barcelona, aber das ist so schade und es ist halt so ein perfektes Beispiel, wie Städte damit umgehen. Ist dir da was aufgefallen?
Habe ich mal ein was gelernt? An den Brunnen sieht man, wie wirtschaftlich gut es einer Gemeinde geht. Das heißt, das ist das Erste, wo die Gemeinden sparen. Und ich war in 2 Metropolen unterwegs. Ich weiß nicht, ob man Metropolen nennen will. Ich war in Oslo und Kopenhagen. Die hatten viele gute Brunnen, die auch gelaufen sind. Wäre vielleicht eine geile Überleitung zu fragen zu unseren Gästen, was der coolste Brunnen in Berlin ist.
Genau, also herzlich willkommen unsere Gäste. Wir haben 2 Gäste heute, also eigentlich ganz hoch dekoriert. Wir fangen mal an mit dem Christoph Donner, der Vorstandsvorsitzende der Berliner Wasserbetriebe. Herzlich willkommen. Und wir haben da zur Unterstützung noch den Stefan Natz eingeladen, also unseren Pressesprecher. Aber Christoph, stell dich doch mal kurz vor. Herzlich willkommen in der Runde. Was hast du für mitgebracht heute als Anekdoten?
Hallo Sascha, hallo Klaus, hallo die Abwasserhelden und Heldinnen. Ja, also wir haben ja immer in unserem Portfolio total viel. Ich habe gerade noch mal über Brunnen gesprochen, ne? Und habe gerade gesagt, Mensch, da geht es einem gut. Ich finde, Berlin haben wir viele Brunnen, Zierbrunnen und also bei mir, ich mag total gerne Neptunbrunnen gerne am Alexanderplatz. Der ist vielleicht irgendwie mit dem, sagen wir mal, mit Neptun, mit dem Wassergott so ein bisschen nochmal anders verbunden. Den finde ich cool. Und wenn ihr über Brunnen spricht, dann müsst ihr bei dem warmen Wetter mal gucken, wer geht im Brunnen auch noch schwimmen. Das sehe ich nicht am Alexanderplatz gerade auch noch.
Ja, also das ist wirklich der schönste Brunnen, glaube ich auch. Aber ich habe auch noch eine kleine Anekdote. Es gibt ja auch bei die Tribute von Panem, da ist ja am Strausberger Platz, waren wir ja auch groß im Kino gewesen und ich habe mir den Film letztens extra angeguckt. Und dann sieht es auch sehr beeindruckend aus, dass man die Stadt noch ein bisschen erkennt. Aber wenn man jetzt vorbeifährt, ist ja gar kein Brunnen mehr. Also das ist ja doch irgendwie im Bau oder sagen wir mal, wird eröffnet und dann kann man ja schon mal die Brücke auch dazu schlagen. Also die Berliner Wasserbetriebe kümmern sich auch um die Berliner Brunnen. Also Wasserthema ist da so ein bisschen vernetzt.
Also machen wir. Das machen wir mit einem Kernteam, das wir haben. Aber wir machen das auch für die Bezirke. Das muss man auch sagen. Also wir haben jetzt nicht alle Brunnen. Wir haben natürlich die. Und Brunnen ist einmal, wir haben gerade über Zierbrunnen gesprochen. Wir sprechen ja über Trinkwasserbrunnen. Wir haben in Berlin die Thema nochmal Notbrunnen, wo wir auch drüber sprechen, die auch teilweise natürlich nochmal dem Bund gehören oder dem Land entsprechend. Ich glaube, das Thema Brunnen, auch die Schwengelpumpen, die in Berlin ja auch noch überall so schön sind. Ne? Also das ist so etwas, wo man sagen muss, ich glaube, man nimmt es wahr so ein bisschen. Man nimmt es schön in der Stadtlandschaft sozusagen wahr. Es sind aber auch wichtig, ich sag mal, es sind auch Plätze, wo man sich vielleicht mal abkühlen kann, wo man was machen kann. Und teilweise sind sie auch echt schön. Man sitzt da auch mal gerne und verbringt seine Zeit.
Ja, Stefan, bei dir, wie passt du hier in die Runde rein?
Ja, ich bin vielleicht der Exot hier unter euch, weil der einzige Nicht-Ingenieur. Meine Wurzeln sind eher bei den Medien, aber ich bin halt schon seit 1997 bei den Berliner Wasserbetrieben und habe das eine oder andere mitgemacht und lernen dürfen in der Zeit. Unter anderem übrigens auch, dass Barcelona eigentlich, was das Thema Niederschläge betrifft, sogar statistisch besser gesegnet ist als Berlin, weil die haben 660 Liter Niederschläge erwartbar im Jahr. Berlin nur 585, dass denen trotzdem so schlecht im Moment geht, das ist traurig. Ich bin selber ein paar Mal da gewesen, also ich habe da auch so ein bisschen familiäre Wurzeln in Barcelona, deswegen kenne ich das auch so ein bisschen. Ja, das ist sehr schade. Was übrigens, du hattest vorhin den Brunnen am Strausberger Platz angerissen, dass der im Moment nicht läuft. Das liegt mal ausnahmsweise nicht an uns, das liegt daran, dass dieser Brunnen ja ein Denkmal ist, ein Kunstobjekt ist und man hat halt über Jahrzehnte an diesem Kunstobjekt nichts gemacht. Das ist in Würde verrottet und das wird jetzt einmal komplett neu gebaut. Und bei der Gelegenheit dichtet man unter dem Brunnen die U-Bahn-Röhre der U-Bahn-Linie 5 ab, in die nämlich ein Teil des Brunnenwassers immer wieder durchgesickert ist. Also das wird von Grund auf neu gemacht und unsere Kollegen vom Brunnenservice übernehmen das Ganze dann in 3 Jahren wieder, wenn alles gut geht.
Aber jetzt habe ich noch eine Geschäftsidee, die können wir schnell, damit wir das Brunnenthema auch mal abschließen. Genau. Der Trevi-Brunnen in Rom. Es ist ja einer der Brunnen, wo am meisten auch Wunschgeld reingeworfen wird. Jetzt darf jeder mal eine Summe sagen, oder ihr drei natürlich. Was meint ihr denn, was im Jahr da an Geldern reingeschmissen wird von den Touristen?
Das ist mal eine Frage, du.
Okay,
eine Million.
5.000 Euro.
Okay. Im Jahr habe ich aber gesagt, ja.
Ich verdoppel mal 2 Millionen.
Okay, jetzt ist Stefan kurz eingefroren, aber ich glaube, er wollte 2 Millionen sagen.
Ja,
die
ja.
Wahrheit liegt da wirklich in der Mitte. Man könnte sagen, Christoph hat recht, wenn man es auf den Tag rechnet und 1,5 Millionen im Jahr gerechnet, wird da wieder wirklich ein Geld rausgeholt.
Ja, Stefan, also, da haben wir
noch, wir müssen einfach nur einen Wunschbrunnen aufmachen.
Aber ich habe einen Vorschlag. Mein Lieblingsbrunnen in Berlin ist ja der Märchenbrunnen.
Ja,
in Friedrichshain, ja. Also betreibt ihr den auch als Wasserbetriebe auch? Also da hat mich Sascha ja mal hingeführt mit meinen Kids, die wollten da ja gar nicht wieder weg. Das ist mein Lieblingsbrunnen. Ich kenne jetzt auch nicht alle in Berlin, aber das ist so der, wo ich sage, den fand ich jetzt ganz schön und der ist auch gelaufen. Da habe ich gesagt, so schlecht kann es Berlin noch nicht gehen. In Nürnberg lief letztens die Brunnen nicht. Von daher von.
Also den haben wir sogar in der Tat maschinentechnisch komplett neu gemacht vor 3 Jahren. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, das ist der brunnenreichste von Berlin und das war für uns auch der Pilotbezirk. Mit dem haben wir angefangen und haben dann Stück für Stück das auf weitere Bezirke ausgerollt. Im Moment sind wir bei 9 von 12 Bezirken und die anderen kommen noch, wenn die Verträge mit privaten Dienstleistern da abgelaufen sind.
Vielleicht können wir auch sagen, Stefan, also der Brunnen hat letztes Jahr die Brunnensaison eröffnet. Das haben wir nämlich gemacht, weil der Märchenbrunnen echt schön gelegen ist, wie du auch sagtest, Klaus. Und das sind auch so kleine, wie sagt man, kleine Künstlerwerke. Also das ist nicht einfach ein einfacher Brunnen, sondern der hat ja schöne Figuren drauf und so weiter, schön im Park gelegen. Also von daher ist er richtig schön bekannt. Und wenn man über Hidden Places sprechen möchte, wo möchte man in Berlin noch hingehen, können wir nur empfehlen.
Ja. Jetzt ist ja Brunnen, Wasser, wir sind ja, Abwasser ist ja eigentlich so unser Thema, aber warum ich ja jetzt eigentlich ganz toll finde, dass du jetzt mal uns besuchst, Christoph, du bist ja auch schon viel in der Abwasserwelt oder in der Wasserwelt rumgekommen. Ich habe das jetzt, stimmt das, du warst auch bei Thames Water schon?
Zu Besuch, ja, ich habe für RWE, für eine Tochtergesellschaft gearbeitet und durfte dann auch am Wedding auch Thames Water mal besuchen. Ich habe nicht für die gearbeitet, aber natürlich mit Reading, UK und so weiter schon ab und zu Austausch haben dürfen.
Okay, also du kommst ja, warst ja in Berlin und dann bist du, wenn wir kurz noch auf deinen Werdegang mal eingehen, wäre ganz gut. Du warst, wie man, also die Leute interessiert das bestimmt, wie man Vorstandsvorsitzender Berliner Wasserbetriebe wird. Deswegen wäre das mal kurz interessant, da vielleicht mal so, du warst ja in Berlin, dann bist du weggegangen und kamst ja wieder, ne?
Ja, das ist immer so. Ich sag mal, an sich mache ich dann immer eine Viertelstunde CV, nehme den kürze ich mal kurz ein. Also vielleicht mal so, ich bin jemand, der von klein auf mit Wasser zu tun hat. Ich bin im kleinen Dorf aufgewachsen, am Weg am Wasser bin ich aufgewachsen. Ich finde das total spannend. Sehr intensiv über Fischzucht, mich an Wasser, Filtrationsanlagen weiter angeschafft. Und dann durfte ich also über Wasser arbeiten. Ich bin Hydrologe, ich habe also Trinkwasser, Grundwasser sozusagen gemacht, habe mich verfahrenstechnisch dann weiter in der Promotion noch über Trinkwasseraufbereitungsverfahren erfahren, entwickelt und durfte dann auch noch im Anlagenbau auch noch Industrie und Abwasser machen. Also vielleicht bin ich derjenige, der das komplett gemacht hat. Und dann durfte ich international arbeiten. Das heißt, ich durfte Singapur, New Water mal, wo wir die Ansätze haben, Malaysia, Singapur, Australien, Türkei. Wir haben eben über Entsalzungsanlagen gesprochen. In Klammern, Barcelona hat eine Entsalzungsanlage mit Suez, wer das weiß sozusagen. Nur ist die prozentual nicht dafür geeignet, um 5,7 Millionen Einwohner komplett zu versorgen. Aber die sind stark dran, gerade entsprechend da noch zu gucken. So, das ist an sich der Rundumschlag. Und du fragst gerade, bin ich nochmal zurückgekommen? Ich war hier. Ich bin nach dem internationalen Bereich sozusagen, ist es manchmal gar nicht so einfach, nach Hause wieder zu kommen, nach Deutschland. Das habe ich dann geschafft. Berlin International hatte mich zurückgeholt und durfte dann für Berliner Wasserbetriebe auch relativ schnell dann die Unternehmensentwicklung leiten und die nationalen Gesellschaften in der Holding. Danach, nach 4 Jahren knapp, habe ich gesagt, komm, spannend. Der RWE-Konzern hat gesagt, wir haben gerade eine Herausforderung an der Ruhr mit Trinkwasserversorgung der Ruhr und haben dadurch genau die Verfahren gemacht, die wir heute in der Viertbehandlungsstufe machen, und zwar Ozonung, Aktivkohleverfahren. Diese Verfahren schon mitmachen dürfen. In Klammern, ich habe über Adsorptionsverfahren promoviert und da ist das immer schon ganz spannend zu sehen, wo schließt sich der Kreis wieder. Danach durfte ich für die Harzwasserwerke, die ehemaligen Landesbetriebe von Niedersachsen arbeiten und da sehr stark Speichermanagement, sprich Talsperren und über regionale Versorgung nochmal machen. So, und seit 1.1.23 bin ich wieder zurück in Berlin als technischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender und freue mich, weil ich glaube, Berlin hat echt spannende Hausaufgaben. Es ist vielleicht manchmal nicht ganz einfach, alles so in einem bestimmten Tempo in Berlin hinzukriegen. Wir diskutieren ja viel über Verwaltungsreform und so weiter. Aber ich glaube, wir haben hier eine Menge an Herausforderungen, Zukunftsaufgaben über die.
Ja, und jetzt deswegen, das Tolle ist, um das zu kommen, ich habe dich das erste Mal gesehen bei YouTube, als du hier diese Spreewasser, also diesen Weg des Wassers nach, also diese Folgen, die ihr da gemacht habt, nach Berlin das Wasser zu verfolgen, so ein bisschen und das den Bürgern näher zu bringen. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das angucken. Ich fand es spannend. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Und dann würde mich nachher so interessieren, wie viel beschäftigt man sich mit Wasser und wie viel mit Abwasser und so und das so wär irgendwie interessant dann für mich mal so.
Also vielen Dank. Also ich sage mal, wir haben im Team, wir diskutieren nun an sich, wenn wir über versorgungskritische Infrastruktur sprechen, denken wir immer nur an Infrastruktur, aber wir sprechen auch über Ressourcen, wo kommt Wasser her? Und man muss auch an sich so eine Region verstehen. Und dann machen wir so eine Art Vertiefung und das ist total nett und das mit meinen Kollegen von der Unternehmenskommunikation. Wir haben gesagt, komm, ich möchte mal an die Spree und zwar von der Quelle bis nach Berlin möchte ich die Spree mal machen. Wir sprechen hier immer so viel über Spree, Havel und das Wasser. Und wenn man mal sieht, sozusagen an der Quelle, wo bin ich dann? Dann sprechen wir über eine braune Spree. Wo ich sage, okay, braune Spree, klar, Flüsse, wenn es regnet, sind Trübstofftransport. Und plötzlich siehst du bei klarem Wasser, ist eine Spree total eisenhaltig und braun. Dann entlang gefahren. Wir haben Cottbusser Ostsee angeguckt. Wir haben mit Wasserexperten gesprochen. Wir haben gesagt, für Berlin, was bedeutet denn jetzt die Flutung von den Resttagebauten? Wir haben NUSA uns angeguckt. Wir haben geguckt, wie können zum Beispiel auch mit einer Dichtbahn 50% der Eisenfrachten reduziert werden, vor Ort mit den Experten. Oder Mensch, woran scheitert das denn gerade? Die kostet 100 Millionen, sie steht aber im Prinzip immer noch, sie wird nicht realisiert gerade. Man kann aber 50% der Fracht vermeiden. So, und das gemacht, und dann denkt man, Talsperre wie Spremberg, kann die man vielleicht als Speicher, oder wo sind denn die Speichermöglichkeiten, um Wasser sozusagen in die Region zu bekommen? Ich hatte eben gesagt, ich bin Sauerländer, ich komme direkt aus dem Mittelgebirge, im Harz, Niedersachsen war auch Mittelgebirge. Berlin hat kein Mittelgebirge direkt vor der Haustür, wo du so einen Oberflächenwasserspeicher machen kannst. Wie können dann denn mal so Grundwasserspeicher, wie sind die, welche Salzkonzentrationen, Eisenkonzentrationen haben wir und die Transformation, die wir in der Lausitz haben, gerade Bergbau, was bedeutet das? So, und das haben wir uns komplett angeguckt Und weil es einfach spannend ist, du kannst nicht nur theoretisch aus den Artikeln und sowas lesen, sondern vor Ort mit Leuten sprechen. So, das haben wir gemacht und sind bis zum Mögelsee gefahren und haben dann zum Abschluss noch mit vielen uns getroffen und noch einen Abend beim, kann man sagen, beim Bierchen nochmal verbracht, weil wir die Themen besprochen haben. Das ist an sich sozusagen diese Tour. Und ich glaube, wenn du in einer Region etwas machen musst, kannst du nicht nur auf dem Reißbrett etwas machen, sondern musst mit Leuten sprechen und viele Fachexpertinnen und Experten treffen und das machen. Das haben wir gemacht.
Also das ist, wenn ihr euch im Nachgang jetzt hier fragt und das nochmal ein bisschen genauer kennenlernen wollt, googelt ihr das einfach mal bei, oder YouTube das mal, ich weiß nicht, wie man das nennt, und googelt mal einfach, ich glaube, deinen Namen dann und Wasserversorgung, dann wird man das wahrscheinlich bei YouTube finden. Ich weiß nicht, das habt wahrscheinlich ihr euch ausgedacht, Stefan, von der Unternehmenskommunikation sowas zu machen. Ich fand das halt spannend. Weil wir im Abwasser, wir reden ja viel über Abwasser, immer nicht so mit dem Wasser, wo kommt Wasser her? Und jetzt mit dem Brunnenthema, das Wasser kommt ja irgendwann in den Brunnen dann an, ja, über die wir gesprochen haben. Und dann wird es irgendwann Abwasser. Und dann würde mich jetzt als Abschluss noch interessieren, vielleicht auch unsere Zuhörer, wie viel, wenn man jetzt so ein, ihr macht ja Trink- und Abwasser und noch viel andere Sachen, wie viel beschäftigt man sich mit der Trink- und wie viel mit der Abwasserseite? Sind wir wichtiger oder weniger wichtig als Abwassermenschen?
Stefan, wenn ich mal, ich sag mal, ihr habt mit uns hier, oder ich auch bei mir, beides ist total wichtig. Und deswegen ist es etwas, wo wir im Wasserkreislauf sind. Und ich kann einfach mal eine Pointe abgeben. Also vielleicht mal ganz kurz. Damals, wenn man jemanden kennenlernen wollte, in der Anbahnungsphase, wo ich noch nicht verheiratet war. Ein Freund, der hat dann locker gesagt, sozusagen, er ist Gehirnchirurg. Und ich wurde vorgestellt als der Klärwerker. Alle Frauen waren beim Gehirnchirurgen und nicht beim Klärwerker. Ich hoffe, dass das nicht nur an anderen Rahmenbedingungen lag und so weiter. Damals war es die ganze Zeit lang, war Abwasser überhaupt nicht klar, gesellschaftlich, was ist das? Und war es so ein bisschen so klein, du musst, naja, Abwasserbereich, Trinkwasser ein bisschen höher nochmal, sage ich mal so. Ich glaube, das hat sich komplett gedreht, weil ich glaube, wir haben viel mehr, und wir sagen nicht einfach nur, wir klären das. Abwasser ist eine Ressource, ist eine Dienstleistung. Wenn allen klar wird, so wie bei den Temperaturen, die wir gerade in Berlin haben, 32 Grad, wenn du kein Trinkwasser kriegst, auch ein richtiges Problem, du holst dir Flaschenwasser. Also. Aber wenn die Abwasserentsorgung nicht mehr funktioniert, haben wir ganz schnell hygienische Probleme mit großen Teilen und so weiter. Das ist nochmal ein ganz anderer Faktor. Deswegen, wenn du fragst, womit beschäftigst du als Vorstand, kann ich einfach sagen, hast du Trinkwasser, Abwasser, du hast aber noch viele andere Themen, wo du dich mit beschäftigst. Aber beide Themen sind gleichwertig, je nachdem, wo gerade, ich sag mal, was gerade passiert.
Das eine geht nicht ohne das andere, ne?
Ich biete noch mal eine andere Erklärung an. Ja. Unsere Unternehmensphilosophie sagt ja, wir wollen Trinkwasser als weitestgehendes Naturprodukt haben. Also lediglich naturnahe Aufbereitung durch Enteisenen. Ein Begriff, den die meisten von Mineralwasserflaschen kennen. Und praktisch heißt das, wir nehmen Grundwasser, versprühen es einmal in der Luft, lassen das gelöste Eisen mit dem Luftsauerstoff reagieren, dann geht es über ein Sandbett und fertig ist die Laube. Damit wir uns aber diesen irren Luxus leisten können, im Wasser eigentlich so gut wie gar nichts zu machen, findet die ganze Hochrüstung, die ganze Technologie ja in der Abwasserentsorgung statt. Also wir geben gerade wirklich Milliarden dafür aus, unsere Klärwerke mit weitergehenden Reinigungsstufen nachzurüsten. Und warum ist Abwasser vielleicht noch so bedeutend? Wenn man von den Berliner Flüssen redet, dann sind die gerade in diesen Tagen ja vor allem mit gereinigtem Abwasser gefüllt. In der Spree kommen aktuell 1,5 Kubikmeter an, in der Havel sind es 2,5 bis 3 Kubikmeter. Wenn man das zusammenrechnet, dann kriegt also der größte deutsche Ballungsraum unter 5 Kubikmeter in einer Sekunde. Im Rhein bei Köln sind jetzt immer noch knapp 1000 Kubikmeter drin. Also der Rhein ist ein Fluss und unsere beiden Dinger, die wir hier in Berlin haben, sind Flussdarsteller. Ja, die sehen so breit aus, weil unsere Vorfahren mal Schleusen reingebaut haben. Das haben die gemacht, damit die Stadt aus dem Kahn erbaubar ist, damit diese Rinnsale überhaupt schiffbar waren. Ja, uns nützt das heute, weil wir damit eine große benetzte Fläche haben und die Uferfiltration betreiben können. Aber tatsächlich, es gab mal einen Chef des Brandenburgischen Landesumweltamtes, Professor Matthias Freude, der Mann ist heute im Ruhestand, aber der ist immer von Pontius zu Pilatus mit einem Vortrag gegangen, der hieß Berlin-Brandenburg, gewässerreich, aber wasserarm, und das beschreibt es eigentlich super. Ne? Also der Wasserkreislauf, den die Kinder in der Schule immer so ein bisschen abstrakt lernen, der ist bei uns nicht abstrakt, der ist wirklich sehr handfest zu erleben.
Aber dafür kann man natürlich aber schon mal festhalten, dass wir wenig Hochwasserprobleme haben. Also das ist zurückgegangen. Will ich nicht ausschließen, dass das nicht doch mal irgendwann wieder vorkommt und dass man das vielleicht auch mal besprechen muss. Aber man sieht, man muss zum Beispiel die Metropole verlassen, um den Wasserhaushalt wirklich im Blick zu haben. Also man muss auch gucken, was umliegend ist. Ich kann auch irgendwie Beispiele aus L.E., da haben sie ja, oder in Las Vegas haben sie irgendwelche nahegelegenen Täler leer gepumpt und die haben dann kein Wasser mehr. Die haben es halt irgendwo gekauft und sozusagen benutzen es da. Und da sieht man aber auch nichts von Wasserknappheit. Und wenn man dann auch zum Beispiel Dubai und so sieht, die haben auch Brunnen und so. Und eigentlich entsalzen die dann auch ihr Meerwasser und nutzen das. Aber da ist keine natürliche Trinkwasserressource. Also es geht halt schon irgendwie. Aber man muss sich halt auch diesen Megatrends der Zukunft so ein bisschen entgegenstellen. Stefan, du darfst auch noch mal kurz zusammenfassen. Wie wird man denn eigentlich Pressesprecher bei den Berliner Wasserbetrieben? Muss man da eine schöne Stimme haben, wie wir hören? Oder?
Ja, eine schöne Stimme und Locken sind auch von Vorteil. Nee, bei mir war das so, ich war damals bei der Berliner Zeitung etliche Jahre und hatte Hausverbot bei den Berliner Wasserbetrieben, in der Tat, weil ich dem damaligen Vorstandsvorsitzenden mal so ein paar Dinge hinterhergeschrieben habe, die der nicht mochte. Dann bekam ich von einer Personalberatung einen Anruf und die fragten mich, ob ich Pressesprecher werden könne und wolle. War erstmal ganz aufgeregt, habe wieder aufgelegt und habe gesagt, ich melde mich. Und was ich alles nicht wusste, den Anruf bekam nicht nur ich, sondern mehrere. Und dann gab es so eine Art Assessment Center. Das ist mir aber auch entgangen. Ich habe dann nur das Ergebnis mitgekriegt und so bin ich es halt geworden. Ne? Also eher zufällig. Das war damals mal für 2 Jahre geplant. Die haben jemanden gesucht, der Leute bisschen auch aus der Politik kennt, um die damalig geplante Teilprivatisierung zu begleiten. Inzwischen ist nicht nur die Teilprivatisierung Geschichte, sondern die Rekommunalisierung auch schon lange und ich bin immer noch da. Also so geht's manchmal. Aber so, das war fast ein Zufall. Ich kannte die Wasserbetriebe viel länger, weil ich über die halt davor auch geschrieben habe. Aber ja, so war das.
Also scheint ja quasi den hat man sich quasi den größten Kritiker eingekauft als Pressesprecher?
Naja, ich war ja nicht ein Kritiker des Unternehmens. Ich war damals, gezielt gespickt von Unzufriedenen, wie das manchmal so ist, mit bestimmten Informationen, ein Kritiker von eigentlich nur einer Entscheidung. Das ging damals um den Kauf des Sekundärrohstoffverwertungszentrums Schwarze Pumpe. Also es ist wirklich sehr lange her. Ah, okay. Christoph weiß, worum das da geht, aber
Also dann also kann man ja aber auch schon mal festhalten, dass die Wasserbetriebe anscheinend ja auch ein sehr guter Arbeitgeber sind. Also wer sich mal bewerben will, Werbung in eigener Sache, müssen wir immer machen. Also wir halten denn auch die Mitarbeiter, die hier nun mal reinschnüffeln, doch für längere Zeit. So, jetzt müssen wir mal die Kurve kriegen und ich habe interessanterweise heute ein kleines Zitat auf unserer Aquanet-Seite gefunden. Ich glaube, die kann man hier mal wiedergeben. Das sind jetzt keine internen Informationen. Wir haben jetzt irgendwie sowas wie ein Thema-Einsatz und da stand zum Beispiel Wassermangel als Thema. Ich lese es mal kurz vor und dann können wir ja mal ins Thema eintauchen. Also wir haben genug Wasser, wenn wir die wesentlichen Punkte des Masterplans Wasser umsetzen, also die Qualität in der Spree und Havel weiter verbessern, durch Schwamm statt mehr Wasser in die Region halten, vor allem im Sommer bewusster mit dem Wasser umgehen und unsere Klärwerke weiter ausbauen. Das ist ein sehr langer Satz, aber das fasst schon mal alles gut zusammen, was wir heute eigentlich so besprechen wollen. Und da können wir nochmal an Christopher geben. Was ist denn da dieser Masterplan?
Also der Masterplan Wasser ist an sich mit den Senatsverwaltungen entwickelt, dass wir sagen, okay, wir haben ja eben gesagt, von der Spree kommt demnächst weniger. Und Berlin ist an sich gewohnt gewesen, durch die künstliche, ich sag mal, Erhöhung der Wassermengen durch den Tagebau, sind wir an sich relativ immer hohe Mengen gewöhnt gewesen. So, die werden sich reduzieren, das ist allen klar. Allen ist, glaube ich, klar geworden, dass wir Klimawandel, gerade in Berlin-Brandenburg, dass wir besonders betroffen sind. Also wer jetzt mal auf die ganzen Karten guckt, wir haben die wenigsten Niederschläge. Und auch wenn wir jetzt mal gucken, bei der Wetterstation Dahlem, wir haben die höchsten, wärmsten Temperaturen jetzt gehabt mit 19,6 Grad durchschnittlich. So, das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen, es wird zyklisch immer trocken werden. Wir werden auch, ich sag mal, Wetterereignisse haben, dass eben gesagt wurde, es wird Niederschläge kommen, auch Starkregenereignisse. Genau das die Bandbreite. Man wird nicht einfach irgendwas gemäßigt kriegen, sondern die Extreme werden mehr kommen. So, und das ist ein Thema, wo wir uns mit beschäftigen, wenn weniger Wasser kommt. Wie können wir dann mit der Ressource weiter umgehen? Da gibt es zum Beispiel Spree-Havel, wir haben dann Stauhaltungen. wo wir dann sagen, dann halten wir es mit drin. Weil wir es mehr mit drin halten, ist das, was Stefan gerade sagte, das ist ganz wichtig, die Spurenstoffelimination, die Viertbehandlung wirklich zu machen, da mit reinzugehen. Und dann natürlich auch das Thema, wir kennen das Schlagwort Schwammstadt, aber am Ende heißt es natürlich abkoppeln von Regenwasser sozusagen, damit das nicht einfach schnell weggeführt wird, sondern vor Ort an sich auch in den Grundwasserkörper reingeht. So, das sind so die großen, schnellen Themen. Wir können gleich mal einige Themen noch ausführen, die wichtiger, auch genauso wichtig sind. Wasser sparen, sorgsamer Umgang mit Wasser natürlich, wo wir mit umgehen. Das ist ein Thema, das diskutieren wir auch. Aber auch sorgsamer Umgang mit Wasser heißt, wie vermeiden wir den Stoffeintrag an, in den Wasserkreislauf? Weil wir die Kreisläufe, das wird eine Strategie auch sein, wir schließen schneller den Kreislauf zwischen der Kunde bekommt sein Wasser, es wird zur Kläranlage nachher abgeführt, von der Kläranlage wird es nochmal aufbereitet, dann geht es in die Vorflut, dann geht es Beispiel, wie in Schönerlinde, in den Tegeler See. Und dann macht es eine Uferfiltration und das, was Stefan eben beschrieben hat, naturnah wird es dann wieder aufbereitet und geht dann wieder in den Wasserkreislauf rein. Da kümmern wir uns auch drum.
Das ist ja quasi dann schon wieder Wasserwiederverwendung, ne? Das ist ja quasi dann wirklich ein sehr kurzer Kreislauf irgendwann, ne?
Genau. Und ich sag mal, Klaus, du sagst es ganz gut. Wir kennen Wasserwiederverwendung. Deswegen sage ich Singapur, New Water kennen alle. Wir haben Namibia, haben wir damals beraten. Wie kann man Mangrovengap-Damm direkt aus Abwasser sozusagen Trinkwasser nehmen? So, und das machen wir jetzt auch. Wir machen das nicht so wie die Astronauten, Astronautinnen, dass wir sagen, direkt sozusagen Abwasserbereich aufbereiten und nachher Trinkwasser nutzen, sondern es ist ein teilgeschlossener Kreislauf. Aber wenn weniger Wasser kommt, werden wir diese Wassermengen, die wir haben, schneller zirkulieren müssen.
Dann kommt die, also so weniger wir es verschmutzen, umso weniger müssen wir es auch wieder aufbereiten. Und das, was wir trotzdem noch verschmutzen müssen, müssen wir richtig vielleicht auch noch besser aufbereiten. Das ist ja dann die Schlussfolgerung des Ganzen, ne?
Richtig.
Also jetzt können wir vielleicht nochmal von Sascha, was er gesagt hat, sagen. Also das Erste wäre ja dann quasi Wasser zurückhalten, im Kreislauf halten. Das heißt, es überrascht ja eigentlich die Leute, ne? Dass die sagen, wenn man um Berlin herumfährt und so, da gibt es ja viele Gewässer, das habt ihr ja schon gesagt. Das heißt, wir haben viel Wasser, aber wenig Frischwasser da drin oder wenig neues Wasser, weil man es hält. Aber es gibt ja auch das Thema in der Stadt selber Schwammstadt. Was wird denn da jetzt gemacht oder wie geht ihr da vor als Berliner Wasserbetriebe dort, das nach und nach zu verbessern? Wir hatten eben gerade schon das Thema Fassadenbegrünung oder keine Ahnung, das war ein Thema, was wir gerade vorher ganz kurz hatten. Wie nimmt
Klaus,
man den Bürger da vielleicht mit?
du hast ja gerade gesagt, du warst in Kopenhagen. Ich sag mal, das sind
Ja.
natürlich gerade im skandinavischen Bereich sehen wir sehr stark, dass natürlich auch, ich sag mal, das Schwammstadtkonzept nochmal bei Neubauten und so weiter gemacht wird. Wir haben die Regenwasseragentur mit Frau Dahler Nickel, die ist klasse, da beraten wir auch nochmal. Wir haben zwei Themen, die wir uns machen. Das eine ist sozusagen, dass wir relativ gut in Neubau gucken und sagen, wie kann dort schon entsprechend das vom Kanal, Regenwasserkanal, abgekoppelt werden und vor Ort versickert werden. Sei es durch Mulden-Rigolen-Systeme, sei es durch andere, gibt es ganz unterschiedliche sozusagen technische Maßnahmen, wo man das machen kann. Die große Herausforderung ist natürlich im Bestand, wo wir auch sagen müssen, wie gehen wir damit um, sozusagen im Bestand umzubauen. Und alle stellen sich das einfach vor. Wir müssen natürlich auch, und das ist unser Unternehmensauftrag, den wir gerade sozusagen von der Politik nochmal neu diskutieren. An sich dürfen wir nur Dachrinne und ab in Kanal. Und das geht es sozusagen dann auch Richtung Klärwerk dann entsprechend, wenn es ein Mischwasserkanal ist. Und da sagen wir, das ist nicht mehr die Zukunft, sondern wir sagen, da muss dieser Unternehmensauftrag anders sein, damit wir es lokal Wasser verändern können und dann mit einer, wir nennen das immer blau-grüne Infrastruktur, auch für Berlin, auch Richtung Klimawandel Anpassung, eine ganz neue Infrastruktur auch schaffen und damit natürlich das Altsystem, sage ich mal, das alte Infrastruktursystem neu ausrichten und auch ganz neu aufstellen.
So, Stefan, würdest du denn in der Spree baden gehen? Oh, jetzt hast du dein
Bist
Mikro
noch
noch
stumm.
aus. Genau.
Ich würde das in der Tat, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, ich würde es vielleicht nicht jeden Tag tun und auch nicht an jeder Stelle tun. Ich weiß nicht, du spielst wahrscheinlich mit deiner Frage so ein bisschen auf das Projekt Flussbad hier in Berlin an. Ich glaube, das ist gar nicht das Ziel, das immer tun zu können. Und in Berlin wird diese Diskussion vielleicht ein bisschen gefühliger gefühlt, als die an anderen Stellen in Deutschland da geführt wird. Gerade wer aus dem Ruhrgebiet ist, der kennt die Flussbäder an der Ruhr. Da, die sind alle mit dem Ampelsystem ausgerüstet. Wenn es da mal durch Starkregen zu Überläufen kommt, dann weiß das jeder. Dann braucht die Sonne 3, 4, 5 Tage, bis die Sache wieder geregelt ist. Sonne und Strömung zusammen. Ähnlich ist das hier auch. Ich glaube, dieses Denken in Richtung Flussbad ist eigentlich für uns als Wasserbetriebe eine wunderbare Chance, weil man kann damit eigentlich auf eine schöne Weise die Erfolge unserer Arbeit an anderer Stelle, nämlich in der Regenwasserbewirtschaftung, im Ausbau der Abwasserreinigung und so weiter, wunderbar zeigen. Und die, auch wenn es eben manchmal nicht so ist, aber die Qualität von Spree und Havel hat sich in den letzten Jahrzehnten immens verbessert. Als ich anfing bei den Berliner Wasserbetrieben, war es ja noch so, dass der Senat von Berlin Fischer dafür bezahlt hat, Fische zu fangen und den Fang anschließend in der Müllverbrennungsanlage in Ruhleben abzugeben. Ja, das ist seit, ich glaube, 22, 23 Jahren nicht mehr so, weil sich das eben stark verbessert hat. Natürlich wird die Spree nie ein glasklarer Gebirgsbach sein. Dafür ist sie viel zu langsam und dafür stehen auch viel zu viele Bäume an ihrem Ufer, die Spree in jedem Herbst dann zu einer Art Flüssigkompost machen. Das ist, wie es ist, aber die rein chemische Qualität, das ist das, wofür wir als Berliner Wasserbetriebe ja eine wesentliche Verantwortung mit haben, die hat sich immens verbessert und die wird sich auch noch weiter verbessern mit dem, was bei uns in der Umsetzung oder in der Pipeline ist.
Ja, also ich kenne jetzt nur bei euch das Thema Halensee, habe ich mir mal angeschaut, den Bodenretentionsfilter dort. Der Herr Maczynski bei euch ist ja da extrem unterwegs und dann kann das auch immer super erklären, sage ich mal. Das ist ja die eine der meistbefahrensten Straßen Deutschlands nach Berlin rein. Ich fahre auch immer die AWUS, ist das ja eigentlich die dort, ne, rein, ne? Die Stadtautobahn. Und da ist eine der meistbefahrenen Straßen und dieses Wasser geht ja in den Halensee, wo ja ein auch eine eigentlich darf man da nicht baden, aber es wird ja doch gebadet und nackt gebadet und so auch so immer, habe ich gesehen. Und das Wasser fließt von dieser meistbefahrenen Straße durch einen Bodenretentionsfilter in diesen See und der ist super sauber, habe ich mir zeigen lassen.
Innerhalb von 7 Jahren ist wirklich eine Wundermaschine. Der Halensee war ja als Badegewässer gesperrt und das hat den Bezirk, nämlich Charlottenburg-Wilmersdorf, der für das Gebiet verantwortlich ist, gewurmt. Die waren damals kreativ, sind nach Brüssel gegangen, haben ein Fördergeld gefunden und sind mit diesem Fördergeld, das waren EFRE-Mittel, aus Brüssel zu uns gekommen, zu den Wasserbetrieben und haben gesagt, konstruiert uns doch mal so ein Wundermaschinchen. Und das haben wir gemacht und innerhalb von 7 Jahren hat sich der See so weit erholt, dass er als Badegewässer wieder zugelassen ist. Im Moment ist das Freibad halt nur nicht geöffnet, weil die irgendein organisatorisches Problem mit dem Betreiber noch haben. Aber rein wassertechnisch ist der See wieder Taco. Wunderbar.
Und weil es günstiger ist, nicht durch die Badestelle reingehen zu müssen, sondern
ja.
Egal. Das ist aber, also jetzt haben wir das Regenwasser zurückgehalten und haben einen Schwamm, haben aus der Stadt einen Schwamm gemacht. Das läuft. Ist wahrscheinlich auch ein Prozess, der über Jahre und Jahrzehnte läuft, dass man das alles, was man neu baut, richtig macht und ihr Altbestand nach und nach verbessert. Aber ist wie bei allen Infrastruktursachen ein langer Prozess. Jetzt haben wir einen Schwamm. Was müssen wir noch machen, Christoph?
Also wenn wir den Schwamm haben, sagen wir mal, wir stellen uns gerade Berlin immer sehr idealistisch vor als ein Gebiet, wo du wunderbar als Tourist hinkommen kannst, wo du alte Gebäude haben. Viele vergessen die Geschichte von Berlin. Siemens, Bombardier, wir haben über 11.000 Altlastenstandorte. Also so ganz locker das Wasser nur in den Untergrund reinleiten, wird auch nicht funktionieren. Wir haben, und das meinte ich auch mit der Spreekur, wir gucken uns nicht nur Sachen an, sondern wir nehmen uns als Berliner Wasserbetriebe auch vor, wo müssen wir uns noch sozusagen auch bewegen und Veränderungen machen? Und das ist vielleicht gerade auch jetzt mal im Abwasserbereich interessant. Wir haben das diskutiert am Hegelplatz, ein wunderbarer Platz, der hinter der Humboldt-Universität ist. Der ist als Schwammstadtplatz umgebaut worden und wird noch weiter umgebaut. Und da haben wir natürlich Diskussionen, dürfen Muldenrigolen über Leitungen, über Abwasserkanälen gebaut werden, ja oder nein? Wir kennen alle das Thema. An sich sind wir so wie Architekten, kein Wasser an der Wand haben möchten. Möchten wir an sich keine Bäume über Leitungssysteme haben. weil wir alle sehen, wenn wir die Wurzeln freischneiden müssen, was das bedeutet. Was ich neu gelernt habe, ist, dass wir vermutlich 30% von Maßnahmen mehr machen könnten, wenn wir diese Thematik für uns lösen. So, und da merkt man mal, es geht nicht einfach der einfache Standard. Wir können nicht einfach nur sagen, bitte die Immobilienbesitzer baut Dächer mit Schwamm oder grüne Dächer, koppelt ab, sorgt dafür, sondern mit den Bezirken gemeinsam müssen wir auch neue Infrastruktur uns überlegen, müssen auch bereit sein und sagen, gehen wir neue Wege oder nicht.
Es sind ja auch Investitionen, die da getätigt werden müssen und auch von den Privaten. Wie überzeugen wir die denn davon, dass das auch möglich ist, dass das für die auch einen positiven Nutzen hat? Das muss man ja auch dann mal hinterfragen.
Also, Sascha, eine ganz tolle Frage, weil am Ende haben wir natürlich in Berlin das Klimasondervermögen gehabt. Und also gehabt, es war ganz an sich als großer Lösungsbringer da. Und da hat man natürlich gedacht, Mensch, wir müssen Anreize schaffen, weil freiwillig diese Investition zu tätigen, sagen die Leute im Bestand natürlich auch. Also da muss man sehr, sehr ökologisch und auch nachhaltig sozusagen Interesse haben, sein Geld damit reinzuholen. Es ist super, wenn das jemand macht. Aber ansonsten kriegen wir die Frage ganz schnell, kriegen wir 50, 60, 70, 80 oder 100% davon gefördert? Zahlt ihr das oder nicht? Und das sind auch Fragestellungen, wo wir sagen müssen, wie viel ist uns das wert? Und dadurch, dass ihr eben von Skandinavien gesprochen habt, wir haben ja auch gesehen, so eine Hausfassadenbegrünung, gerade bei den Temperaturen, die wir gerade in Berlin haben, 32 Grad, geht fast 34 Grad wieder hoch. Das meinen wir auch mit, wir sprechen nicht nur einfach über Bäume, unsere 400.000 Straßenbäume, die wir haben, sondern am Ende müssen wir jetzt, in Berlin wächst und verdichtet mehr Fläche, anstatt zu entsiegeln, dann werden wir jetzt auch Fassaden mehr begrünen müssen. So, und da müssen wir auch Finanzierung für geben, weil sonst freiwillig macht das kaum ein.
Also der positive Effekt ist, die Stadt wird grüner, Stefan, oder was meinst du?
Na, ich glaube, beim Thema Neubau sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Da haben die Leute ja auch nicht mehr die Wahl. Ne? Berlin hat das ja so gemacht, dass hier vom Ergebnis her gedacht wird. Also man sagt den Leuten nicht, ihr müsst ein Gründach machen oder ihr müsst Mulden-Regolensystem oder was auch immer oder Zisternen als rein technische Lösung, sondern man sagt einfach, ihr dürft das Wasser nicht mehr ableiten und ihr müsst es bei euch bewirtschaften. Wie ihr das macht, euer Ding. Ne? Das läuft ja eigentlich schon ganz gut. Also inzwischen alles, was hier seit 2018 entsteht, entsteht mehr oder weniger schwarmstadtgerecht. Diese ganzen neuen Stadtviertel, auch vor allem unter Beratung der Regenwasseragentur, die ja letztlich, ich sag mal, so eine Art Popularisierungsinstitut der Ergebnisse von diesem großen Forschungsprojekt KORAS ist, das ja, multidisziplinär aufgestellt war und das große Thema, und da wagen sich eben die wenigsten Leute ran, weil es eben mit Geld und mit Förderung und so weiter verbunden sein muss, ist, wie gehe ich mit dem Bestand um? Ne? Also wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben so eine Mietskaserne hier geerbt vom Großonkel und haben die gerade in die Fassade gedämmt und haben innen drin die ganzen Leitungen erneuert und dann kommt halt noch die Kommune her und sagt, nee, du veredelst jetzt mal das Dachgeschoss nicht, sondern machst das grün. Also genau dem Argument, glaube ich, hat die Politikpartei übergreifend so ein bisschen Angst. Die Fachpolitiker wissen es eigentlich alle, dass man das machen muss, weil der Klimawandel eigentlich nicht die Zeit uns vorgibt, die wir bei dem normalen Umbau in Richtung Schwammstadt brauchen würden. Ne?
So, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Und nehme mal an, dass ihr beide demnächst eingeladen seid bei einem unserer größten Neubaumaßnahmen, wo der auch Senat gemacht hat, wo wir unterirdische Regulden gebaut haben, 2 Jahre lang am Gendarmenmarkt. So, dass ihr da demnächst mal eingeladen werdet und der feierlich wieder eröffnet wird. Aber wie können wir denn den Anwohnern auch die Angst nehmen und sagen, ja, wenn es jetzt regnet oder zweimal hintereinander, funktioniert das aber auch.
Also, ja. Nehmt mich mal kurz mit, was eine Regulde ist. Und also unsere Zuhörer, ich habe keine Ahnung, was eine Regulde ist.
Mal kurz erklärt, ein unterirdisches Versickerungssystem, Behälter, der so ein bisschen versickerungsfähigen Boden hat, ein bisschen Stauraum geschaffen wird, wo dann unterirdisch das Wasser versickert wird. Und dazu durch Kunststoffbauteile sozusagen ein großer Auffangbehälter unterirdisch gebaut wird.
Sieht aus wie lauter nebeneinander gestapelte leere Bierkästen. So muss
Davon
man
haben wir
das
in Berlin ja genug.
Genau. Ja, genau. Also eine Regulde, die aber eigentlich eine Versickerungsmulde ist. Deswegen Regulde.
Nee, nee,
Ist
nee, nee.
oder
Rigolde war falsch verstanden. Ein Mulden-Rigolen-System. Aber dort am Gendarmenmarkt sind ausschließlich Rigolen mit einer Überlauffunktion in die Kanalisation verbaut worden.
Und die Frage war ja, Sascha, hat man davor Angst? Also ich glaube, eins muss man klar sagen, wir werden mit Mulden-Rigolen, mit der Infrastruktur und auch mit dem künstlichen Stauraumprogramm, wir haben ja auch noch, sagen wir mal, Stauräume, die wir wirklich wie Behälter unterirdisch bauen, nochmal zusätzlich, werden wir die Starkregenereignisse, die sich im Moment abzeichnen, nicht zu 100% abdecken können, wenn die kommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil alle haben so die Erwartungshaltung, wir schaffen ein bisschen Infrastruktur und dann ist alles gelöst. Wir können bis zu einem bestimmten Niederschlag, können wir die entsprechend abfangen und da geht es auch, da können wir auch versickern. Danach werden Teile überflutet und das, was wir natürlich vermeiden, ist natürlich auch den Austritt aus dem Abwasserkanal entsprechend. Das sind Themen, wo wir an sich gucken müssen, wie gehen wir damit um, was machen wir. Aber am Ende ist es, wir müssen noch mehr von den Mulden-Rigolen-Systemen bauen. Wir sprechen darüber, wie können wir, ihr kennt die Baumscheiben in Berlin. Baumscheiben ist im Prinzip die 2 mal 2 Meter sozusagen im Baum herum. Wie können die abgesenkt werden, dass da auch dann das Wasser reinfließt? Wie können wir Bürgersteige absenken, dass die sozusagen auch als Versickerungsfläche dann dienen oder das Wasser dort entsprechend anders gestaut werden kann? Wir diskutieren, und das finde ich in Berlin total gut, auch die Bezirke, die gehen auch mit. Wir diskutieren mit dem Bezirk Mitte und so. Wie können wir dort auch in der verkehrstechnischen Infrastruktur ganz andere neue Wege finden, um dort sozusagen Versickerungsraum zu schaffen? Weil am Ende, wo ist die Fläche versiegelt? Wo können wir sie entsiegeln? Und wo schaffen wir deswegen die Mulden-Rigolen sozusagen, wie können wir dort möglichst viel Niederschlag in einer bestimmten Zeit in den Untergrund als Speicher reinbringen?
Okay, also das ist ja mega spannend. Wir kommen vom Trinkwasser zum, wir müssen das Wasser halten. Wir müssen daraus dann wieder über, also eigentlich, wo halten wir das, damit wir es in den Kreislauf zurückbringen? Jetzt können wir uns vielleicht nochmal in die anderen strategischen Themen so ein bisschen reindenken. Wir sind ja auch im Abwasserbereich, gibt es ja auch noch das Thema Schmutzwasser nachher, das Regenwasser. Okay, das versuchen wir zurückzuhalten, zu versickern, in den Wasserkreislauf zu bringen. Was machen wir jetzt mit dem Schmutzwasser? Was ist da die Herausforderung?
Also, ich glaube, Stefan hat es ja gerade auch nochmal angesprochen. Wir sind gerade dabei, dass wir die Abwasseraufbereitungsstufen als Barrierensystem, also sonst haben wir den Begriff Multibarrierensystem, dass wir einfach dort deutlich weiter reingehen. Ne? Also mit der Spurenstoffelimination, die wir jetzt alle auch umsetzen, also wir sind jetzt als schnellstes sozusagen oben in schöner Linde am Klärwerk dabei, wo wir dann Ozonung ansetzen. Das ist sozusagen nochmal ganz wichtiger Schritt. Das werden ungefähr roundabout nachher 400 Millionen Euro dort investiert für die ganzen Viertbehandlungsstufen. Das ist wichtig. Bis hin zu, wenn Abwasser, wir kommen jetzt, wir sagen Asset-Lebenszyklus der Anlagen, der Anlagenlebenszyklus sozusagen. Wir bauen eine Anlage wie Stahnsdorf, Kläranlage Stahnsdorf, bauen wir jetzt neu. Und da sind wir gerade mittendrin. Wir haben gerade sozusagen das Planungsverfahren, alles beauftragt. Nur um eine Größenordnung zu sehen, wir sprechen dort zwischen 600 bis 700 Millionen, die für ein Klärwerk Neubau Stahnsdorf ausgeben, mit einer neuen Technologie, die ihr vielleicht kennt, SBR, Sequence Reactor, wo wir dann sozusagen in einem geschlossenen Kreislaufsystem Abwasser aufbereiten. Also ich glaube, Abwasser ist ein total spannend, da passiert echt viel.
Ja, das wäre auch fast eine Technologie, die man mal durchdiskutieren müsste in einem separaten Podcast, was für eine Technologie da verbaut wird. Aber kann man sagen, also runden wir einfach mal hoch. Also ein Klärwerk in Berlin kostet 1 Milliarde. Kann man das so vereinfacht sagen?
Also ich sag mal, wenn die fertig sind, werden wir sehen, also im Moment sieht man ja die Preissteigerung, alle, die in der Infrastruktur unterwegs sind. Wir sehen, Hochbau geht gerade ein bisschen runter, Tiefbau geht überhaupt nicht runter. Wenn wir uns angucken, sozusagen, was passiert in der Infrastruktur gerade, ist ja nicht nur Abwasserkanal oder etwas. Also wenn man bei uns sieht, wir investieren 2023, haben wir ungefähr 146 Millionen Euro entsprechend Kanalnetz und ADL Abwasserdruckrohrleitung investiert. Das ist schon richtig viel. Aber wenn man dann im Werkebereich weiter mit reingeht. Jetzt kommt aber noch Stromnetz baut weiter aus. Wir sehen, dass die Wärme auch noch in der kommunalen Wärmeplanung auch noch in die Infrastruktur investiert. Wir sehen, wo ich gerne mal drüber diskutieren wäre, würde meine Freundin mit der Digitalisierung, die in den obersten 45 Zentimetern über unseren Infrastrukturbereich sich überall hinlegen, in Klammern nicht alles dokumentiert und so weiter, wie gehen wir mit um. Das heißt, an sich, die Mediengräben sind voll. Und es passiert extrem viel. Jetzt nicht nur in 3, 4, 5 Jahren, sondern ich würde sagen, bis 2030, 2040 ist infrastrukturell eine der größten Generationenaufgaben, die wir gerade haben.
Wer hat denn Vorfahrt? Welche Infrastruktur unterirdisch hat denn Vorfahrt?
Wer ist denn der Lokführer und darf sagen, wer Vorfahrt hat? Also wenn ihr mal reinguckt, die Diskussion ist ja total spannend in Berlin. Hat das jetzt die Senatsverwaltung, die im Prinzip sagt, wo geht es hin? Sind es die Bezirke? Sind es die, die schon drin liegen und die Rechte haben? Früher haben wir Kreuzungsverträge gehabt, Rückbauverträge und so weiter. Im Moment ist es aus meiner Sicht nicht ganz klar. Stellt euch mal vor, wir haben Schaden am Kanal und müssen ganz schnell mit einem der guten Firmen, die bei uns auch immer noch Bereitschaft machen, dann damit reingehen. Und der Baggerfahrer zerhackt mal kurz oben ein Kabel von den, wir haben manchmal teilweise bis zu 12 Leerrohre drin liegen. In 12 Leerrohren ist nur in zweien ein Kabel drin und der zerhackt das und da ist die digitale Welt auch erstmal gestört. Das sind so aktuelle Themen, die kriegen vielleicht nicht viele mit, aber das sind auch Themen, die sind nebenher noch aufzuklären. Und wer ist zuerst, wer ist am wichtigsten? Jeder, so wie wir, meint natürlich Trinkwasser, Abwasser ist am wichtigsten. Ein Rechenzentrum sagt, mein digitales Kabel ist wichtig, weil da hängt zum Beispiel ein Krankenhaus auch noch mit dran. Ich glaube, das ist schwierig, aber wir brauchen dafür klare Regelungen.
Für den Abwasserbereich sagt ihr, ich meine, wer jetzt von euch beiden da vielleicht am ehesten antworten kann, wir haben ja jetzt diese neue kommunale Abwasserrichtlinie, die uns ja viel beschäftigt. Da haben wir ja auch schon hier drüber gesprochen, so ein bisschen. Wie könnt ihr das aus eurer Sicht einordnen? Könnt ihr sagen, das können wir so umsetzen, 1:1, und dann ist alles erledigt? Oder geht euch das nicht weit genug? Geht euch das zu weit? Mich würde mal interessieren, was eure Gedanken dazu dann sind jetzt, weil ich meine, diese ganzen Themen, die wir ja jetzt auch schon besprechen, spielen ja irgendwie rein.
Gib mal ein Beispiel, Klaus. Welches würdest du sagen, ist dann am ehesten da was noch? Haben wir
Also
dann schärfere Kontrollen?
ich habe da gelesen, ich darf nicht mehr so viel abschlagen in Gewässer. Das würde dazu passen, Rückhaltung und Behandlung des Abwassers. Ich habe gelesen, vierte Reinigungsstufe haben wir jetzt schon angefangen. Ich habe was von Klimawandel, Anpassung, also Energie und Wärme und CO2. Diese Themen sind ja da drinne, Arzneimittelrückstände herausholen, was ja aus verschiedenen Gründen. Mich würde jetzt einfach interessieren, wie ihr an dieses Thema rangeht. Sagt ihr, sind wir schon weiter oder ist das für euch wichtig, dass ihr das Argument Richtung Politik habt, dass es das jetzt endlich da ist? Oder wie seht ihr diese ganze Thematik? Das ist so das für mich.
Stefan, ich würde mal einen ersten Aufschlag machen, du kannst ja noch ergänzen, weil ich finde, aktuell für alle nochmal, es wird gerade in Brüssel diskutiert noch. Ne? Also es ist noch nicht ganz durch, würde ich mal so sagen. Wir haben lange an sich mit, wir sagen mal sehr gerne Karl sozusagen, und das ist nicht Karl Lagerfeld, sondern mit Karl ist wirklich dann die kommunale Abwasserrahmenrichtlinie gemeint. Die ist immer so ein bisschen im Hintergrund gewesen. Die sich mit beschäftigt haben, das ist total spannend. Wir sind ja auch in den Verbänden drin, DWA, aber auch BDW, alle haben sich damit beschäftigt. Und ich würde jetzt gar nicht die Verbandsposition oder so sagen, sondern ich glaube, für uns ist, was ich ganz wichtig finde, ist, wir haben die Herstellerverantwortung, haben wir jetzt wirklich zum ersten Mal so weit mit reinbekommen für den pharmazeutischen Bereich und auch für den kosmetischen Bereich, dass da auch entsprechende Kostenfragen mit ist. Das finde ich schon super. Auf der anderen Seite gibt es auch immer Themen, was Klaus, du, was du angesprochen hast, da sind auch ein paar Verpflichtungen für uns drin, die auch deutliche Verschärfungen sind. Wo wir natürlich sagen müssen, Beispiel Energiemanagement, dass wir uns immer weiter verbessern müssen, das ist so ähnlich wie EMAS, wo wir das natürlich auch mit drin haben. Ich würde sagen, es sind einige strenge Herausforderungen da. Auch das versuchen wir natürlich jetzt sozusagen noch zu klären, wie gehen wir damit um. Ich finde aber, ab und zu muss man, und ich würde mich total freuen, wenn die Richtlinie am Ende durchkommt. Wir diskutieren mit dem Verband der chemischen Industrie, der in Brüssel auch unterwegs ist, wo natürlich ganz klar gesagt wird, ja, wir verstehen, dass das eine Herstellerverantwortung gibt, dann nehmt aber alle mit rein. Ihr habt eben über Retentionsbodenfilter an den Straßen gesprochen, gerade Mikroplastik, also Mikroplastik ist ein Thema, wo gesagt wird, dann sind die auch in der Verantwortung. Das würde ich nicht jetzt gerne aufmachen, weil dann wird das alles wieder aufgemacht, dann kommen wir nicht weiter. Also von daher, da sind Rechte und Pflichten drin und vielleicht muss man ab und zu auch mal sagen, okay, da muss man, wenn man etwas Gutes erreichen will, muss man vielleicht manchmal auch sich selbst noch mehr bewegen. Das ist vielleicht mal keine verbandliche Antwort, aber ich finde das vielleicht eine Einstellung, die man auch machen kann. Aber Stefan, gerne ergänzen.
Stefan, erwartest du, nur kurz zur Ergänzung, erwartest du noch eine Änd oder erwartet ihr noch eine Änderung an dieser kommunalen Abwasserrichtlinie, weil du sagst, das ist noch nicht durch. Vielleicht habt ihr ja andere Sachen mal gehört. Stefan, weiß ich nicht. Du bist noch stumm.
Stefan, du
musst
musst
nur auf
mal dein
Stumm.
Mikro wieder anmachen, wenn du so nett bist. Nee, will er nicht.
Okay.
Mikro.
Ja,
oder?
Also
schneiden wir.
Ich sehe es mal positiv. Ich glaube, eine ganze Menge Dinge, die da drin stehen, sind, das ist ja eine Richtlinie, die für ganz Europa gilt. Wir sind bei vielen Sachen, die in der Fläche ausgerollt werden sollen, hier bei uns schon ein Stück weiter, was aus meiner Sicht, Christoph hat es auch gesagt, das Wichtige ist, dass der wirklich lange Ruf, fast jahrzehntelange Ruf unserer Branche, eben nicht der universelle Reparaturbetrieb am Ende der Gesellschaft für alles sein zu müssen, dass der gehört worden ist, zumindest für bestimmte Bereiche, dass da eben die finanzielle Mitverantwortung bei der Investition und bei den Betriebskosten für weitergehende Reinigungsstufen festgeschrieben ist. Das ist schon mal eine gute Sache. Die Frage ist, wie das nachher dann wirklich tatsächlich umgesetzt wird. Aber das ist insbesondere auch für uns hier in Berlin eine wichtige Sache. Wir haben es ja vorhin schon ein paar Mal gesagt, wir investieren wie die Weltmeister. Von uns verlangt aber unser Gesellschafter, dass trotz dieser irren Investitionen, die wir stemmen, nach Möglichkeit die Gebühren so bleiben, wie sie schon seit einem Dutzend Jahren ja fast zementiert sind. Das ist zumindest eine Sache, die ein Stück weit Entlastung schaffen könnte in dem Bereich. Und deswegen rund um den Bereich, rund um positiv. Alles kann ich nicht beurteilen.
Ihr seid sicherlich ganz erstaunt, aber wenn man einfach so ein bisschen ins Thema rein diskutiert und einfach mal so ein bisschen so ein Thema nach dem anderen anschneidet, dann ist dann auch schwuppsiwupps schon mal irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde vorbei. Und ich will es noch gar nicht so abbrechen, will nur langsam mal zeigen, irgendwann kommen wir zum Ende und wollte mit den ganzen strategischen Überlegungen die Digitalisierung auch nochmal reinwerfen. Dadurch, dass ja ein Vorstandsvorsitzender immer gebraucht wird, stelle ich mal einfach an Stefan die Frage, hast du Angst, dass du durch die Digitalisierung auch irgendwann mal ersetzt wirst? Weißt du, dass das dann irgendwann so weit eingreift, dass wir halt wirklich Arbeitsplätze auch einsparen? Oder was bringt die Digitalisierung in den strategischen Überlegungen eigentlich noch so für Veränderungen oder auch an Chancen mit? Habt ihr euch da auch schon mal?
Also für mich ganz konkret habe ich die Angst nicht. Ich glaube, dass die Digitalisierung uns eigentlich an vielen Stellen Entlastung bringen kann von mitunter zeitaufwendigen Recherchen an bestimmten Punkten und. Also da verspreche ich mir eine ganze Menge davon. Ja klar, mit ChatGPT haben wir alle schon mal rumgespielt. Ich habe da mal ChatGPT mal suchen lassen, wer ich bin. Ich bin angeblich ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. So viel zur Perfektion von automatisiertem Wissen. Also da geht noch viel. Ich denke nicht, dass wir da demnächst überflüssig wären. Ich sehe eher, dass gerade in unserem Bereich, nämlich dem Bereich des Erklärens, was wir tun, die Arbeit in den letzten Jahren immer mehr geworden ist. Und insofern, wenn man es gut anwendet, warum denn nicht? Also Angst habe ich davor nicht. Überhaupt nicht.
Christoph, wie siehst du denn die Veränderungen der Zukunft noch?
Also vielen Dank. Ich habe mit mir jemanden, der total technikaffin ist, der Digitalisierung total spannend findet. Wir haben immer überlegt, wie können sozusagen mannlose Anlagen aussehen, vollautomatisiert, wo haben wir humanoide Androiden dort, was können wir mit Drohnen machen, was können wir mit Fernsteuerung machen. Am Ende muss ich sagen, im Moment bin ich eher auf dem Weg, wo wir kritisch das Ganze sehen. Wir haben eine Veränderung der Lage. Alle kriegen mit, welche Komponenten kriegen wir aus China. Wir sehen, dass die Lage deutlich anders wird und wir müssen auch diskutieren, haben wir überhaupt auch die entsprechenden Ressourcen personaltechnisch, um die Anlagen komplett so zu fahren? Was passiert, wenn sie ausfällt? Und müssen wir vielleicht nicht, und Hybrid meine ich jetzt mit an sich, wir brauchen genauso die Klärwerterin, Klärwerker, der vor Ort ist, das noch schalten kann, auf Handbetrieb machen kann. Und wir gehen rein, dass wir Komponenten reingenieren und sagen, welche Komponenten sind da drin, wo Dritte über Bluetooth oder andere Komponenten sich zuschalten können. So, und daran merkt man Richtung, wir sagen dazu Cybersicherheit natürlich, kriegt plötzlich einen ganz anderen Blickwinkel. Und ich sag mal so, wie wir immer wieder Technologien haben, wo alle sofort begeistert sind und sagen, das musst du sofort umsetzen, glaube ich, dass wir sehr genau überlegen müssen, wie digitalisieren wir Klärwerke, wie digitalisieren wir Prozesse. Ich glaube, dass wir im Büro sehr stark sind und Stefan wird nicht durch ein Chatbot ersetzt. Das kriegen wir nicht hin. Aber dass wir bestimmte Aufgaben sozusagen outsourcen müssen und anders machen müssen, das auf jeden Fall. Aber wir haben alle gesagt, kriege ich demnächst einen digitalen Zwilling, nicht nur Infrastruktur, sondern auch Werke. Und was ihr merkt ist, Kläranlagen sind hochkomplexe Bioreaktoren allgemein, wo wir genau gucken müssen, was fließt rein, unter welchen Rahmenbedingungen, wie steuere ich den Prozess, was geht raus. Und das ist schon kompliziert bis komplex. Und ich habe Hochachtung vor den Kollegen, Kolleginnen, die das fahren, die genau die Kenntnisse, Erfahrungen haben, wo gehen hin. Und ich würde sagen, ja, wir schaffen es vielleicht für 2-3 Tage immer zu steuern und so weiter. Aber wenn die Rahmenbedingungen volatiler werden, muss man gucken. Und das finde ich spannend. Von daher, Fender weiter davon, aber auch ein Rethinking, wie wir so sagen, auch selbstkritisch in eine andere Richtung denken, auch wenn das manchmal nicht populär ist, mal noch zu sagen, okay, ist das der richtige Weg oder nicht in der Zukunft?
Ja, Leute, jetzt haben wir 1 Stunde geschafft. Wir haben zum Ende immer noch so coole Fragen. Ich habe mir hier mal so ein paar mitgeschrieben. Daniel fragt immer tolle Fragen, der ist heute nicht dabei, aber dann habe ich jetzt mal das so mitgemacht. Ich habe jetzt mal zwischendurch die ganze Zeit gedacht, Mensch, jetzt haben wir mal ein Pressesprecher und ein Vorstandsvorsitzender, der so auch sich auf großer Ebene abbildet. Ich habe mir die ganze Zeit gefragt, was für eine Frage, dürft ihr euch beide mal überlegen, hättet ihr euch, also wenn ich jetzt so ein Politiker wäre, der in Berlin verantwortlich wäre, welche Frage sollte man euch stellen? Jetzt als, oder welche Frage wäre besonders wichtig, dass man euch mal stellen sollte, wo man euch mal um eure Meinung fragen müsste? Das wäre mir so, also wo ihr sagt, dazu will ich als Wasserbetriebe gefragt werden oder werde ich zu wenig eingebunden oder so.
Oh, jetzt wird hier erstmal nachgedacht. Da müssen wir nochmal kurz füllen, bis hier der Erste sich gleich für die Frage selber stellt. Ja,
Christoph. Ich habe da eine Idee. Oh. Das ist vielleicht nicht eine Frage, die ich jetzt mit einem Was, Wer, Wo und 5 Worten danach sagen könnte. Aber wir sind so ein bisschen bei den Berliner Wasserbetrieben, ist mein Eindruck, immer die Opfer unseres eigenen Erfolgs geworden. In der Berliner Öffentlichkeit und Politik denkt man von wenigen Baustellen mal abgesehen, die einen beim Schnellfahren mit großen Autos stören, aber dass wir das ansonsten, das Thema Wasser und Abwasser, ja super im Blick haben. Liest man immer wieder, wir sind ein toll geführtes Unternehmen, wir haben tolle Technik und so weiter und so fort. Ich glaube, man hört zu wenig auf uns, die wir doch dann immer wieder die Herausforderungen, Klimawandel, Kohleausstieg etc. Also es sind immense Anstrengungen notwendig und man denkt immer, ach, das schaffen die so nebenher und das schaffen die auch noch ohne zusätzliches Geld, so ungefähr. Ich glaube, über das Thema müsste vertiefter geredet werden und da gibt's gerade auch in der Politik nicht immer das Verständnis, was wir eigentlich brauchen würden. Das ist, glaube ich, eine Sache, die kann Christoph weniger klar sagen als ich, aber ich kann das so klar sagen.
Stefan, du machst das immer sehr schön. Ich sage mal so, wir müssen ja immer diplomatisch sein, so als Vorsitzender. Und trotzdem ist es etwas, was ich einfach, also wenn ich mich frage, zu sagen, was möchte ich von einem Politiker? Ich möchte, dass ich gefragt werde, was für eine Gesamtleistung bringt ihr und welche Infrastruktur habt ihr überhaupt als Berliner Wasserbetrieb? Und damit meine ich einfach, dreht man auch mal Berlin einfach rum, diese ganze Infrastruktur im Untergrund. Und sagen wir mal, wenn ich gefragt werde dann, und ich möchte gerne mal gefragt werden, so, wir sind das einzige Unternehmen, was eine Kundendienstleistung, eine Ökosystemdienstleistung bringt. Wir bringen Wasser zu dem Kunden hin, bis zur Tür, wir bereiten das auf alles. Wenn das Wasser genutzt worden ist, holen wir es an der Tür ab, reinigen es sozusagen, transportieren es wieder weg und bringen es wieder schön geputzt in die Umwelt mit rein. Und wir sind die Einzigen, die sagen, bitte nehmt weniger von unseren Produkten. Nehmt weniger, obwohl wir eine Top-Leistung bringen. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach zeigt, es versteht keiner, was, und ich bleibe jetzt mal beim Abwasserbereich, es versteht keiner, was eine gesamte Infrastruktur da ist in der Politik. Wenn ich sage, dass die Hauptstraßen, Magistralen, so wie Kaiserdamm, dass dort auch entsprechend die Haupttransmagistralen von uns liegen im Untergrund Wenn wir einen Röntgenblick hätten, dann sieht man mal, was dort für eine Infrastruktur liegt. Ohne Abwasser und Trinkwasser wäre eine Siedlung gar nicht weiter da. Und wenn wir diskutieren, wo wollen wir hin? Und wir haben das Thema Club of Rome, Ende der Ressourcen. Können Berlin einfach immer weiter wachsen oder kommen wir irgendwann in eine Limitierung? Und ich glaube, Trinkwasser, Abwasser sind Infrastrukturen, die Siedlung erst ermöglichen und auch Mensch und Gesundheit. Und damit möchte ich nur meinen Bogen einmal dahin schlagen. Antibiotikaresistenzen sind im Moment nicht populär. Ich diskutiere es anderen verschiedenen. Ich sagte, UN hat 2050, wir haben Antibiotikaresistenzdiskussionen und die müssen wir rechtzeitig in den Griff kriegen. Und damit meine ich, lasst uns um den Wasserkreislauf kümmern und liebe Politiker, nicht pointiert nur über Gebühren und so weiter, sondern wir müssen uns um den Wert der Dienstleistung, der Infrastruktur, die wir gesamt machen gesellschaftlich, das sollte uns mehr wert sein. Liebe Politiker, fragt nicht, wie teuer wird es in Prozenten, sondern sagt lieber, Jungs, was macht ihr für eine tolle Arbeit hier? Die ganzen Jungs und Mädels, die ganzen Kollegen und Kolleginnen vor Ort sind, Top-Job. Ich finde, das Ganze ist unterbewertet. Wenn ihr über Hightech-Firmen sprecht, die Abwasserbranche, Trinkwasser sind Hightech-Branchen und das sollte mir ins Bewusstsein kommen.
Also es war nochmal auch ein Plädoyer eigentlich, wenn du sagst, ihr wollt, macht ein tolles Produkt und wollt eigentlich weniger davon verkaufen, ist wieder ein Plädoyer eigentlich für kommunale Betriebe. Kann ich die Frage kommunal oder privatisiert schon weglassen, die dann manchmal kommt? Aber ich habe noch ein paar andere, die könnt ihr immer im Wechsel. Ich fange mal bei Stefan an. Social Media oder Tageszeitung?
Ha.
Weil du bist der Pressesprecher.
Ja, Tageszeitung, weil Social Media geriert sich ja immer so als mega modern, aber wenn man zumindest im Nachrichtenbereich mal Social Media genauer anguckt, dann ist die Masse des Contents aus der Tageszeitung in Social Media. Sondern es ist dann, wie das so schön in der Branche heißt, wir haben ein Thema verlängert, ja, oder angeteased und so weiter. Also deswegen nach wie vor eine gute Tageszeitung ist, glaube ich, immer noch, die ist ja heute nicht mehr gedruckt, eine Tageszeitung, die hat ja in dem Sinne auch keinen Redaktionsschluss mehr, sondern die gibt's online und zwar in sich ständig wandelnden, mit sich ständig wandelnden Inhalten und alle haben dann natürlich auch ihre Social-Media-Kanäle dran, aber deswegen Tageszeitung, auch wenn heute Tageszeitung was ganz anderes ist als noch vor 10, 15, 20 Jahren.
Okay, dann frage ich die nächste Sache vielleicht dann wieder für Christoph. Sag ich mal, ich habe mir hier zwischendurch immer so Fragen geschrieben. Tiefbrunnen oder Uferfiltrat, wenn du es dir aussuchen könntest?
Tiefbrunnen. Ich habe sozusagen kurz und knapp, also lange so. Uferfiltrat ist auch richtig, richtig gut, gar kein Thema. Wenn du natürlich die Möglichkeit hast, einen schönen Tiefbrunnen zu haben, wo noch die Wegstrecken viel länger sind, dann hast du natürlich viel mehr natürliche Aufbereitung, darüber viel mehr Zeit. Wenn du die Zeit hast, würde ich immer einen Tiefbrunnen nehmen.
Okay, dann, ihr habt ja auch Brunnen, weiß ich von ein paar Kollegen von euch, die auch mir da ganz viel erklärt haben, damals bei meinem Studium in Weimar. Ja, dann das nächste, Abwasserwärme vor oder nach der Kläranlage. Stefan, vielleicht, ihr habt ja auch da Themen mit. Weiß nicht, ob du da was zu sagen willst oder Christoph, weiß ich nicht. Wir haben da heute gar nicht so drüber gesprochen. Oder dann Christoph, dann sag du was.
Also ich glaube, Abwasser, also Wärme und Abwasser ist im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategie wirklich wichtig. Also nur für Berlin haben wir im Netzbereich sozusagen ca. 5% Dekarbonisierung. Klasse. Nutzen. Die Hochlaufkurve wird jetzt richtig spannend, weil so einfach ist das nicht. Wir haben mit Reuter West in Kooperation jetzt mit Vattenfall, jetzt ehemals Wärme dann und mit der BSR eine 50 beziehungsweise 75 MW-Anlage dort. Das ist richtig gut. Wir werden auch mehr für Klarwasser oder sagen wir mal Restwärmenutzung am Kläranlagenausgang denken und auch arbeiten. Allerdings müssen auch die Kommunen dann in Brandenburg aufnahmefähig sein. Sprich, die brauchen auch die Wärmenetze, wo es eingespeist wird. So, und das wird auf jeden Fall ein Thema sein.
Okay, dann habe ich hier noch stehen, Misch- oder Trennsystem für Berlin.
Mache ich mal, weil ich so oft erklären muss, weil wenn in Mitte gerade mal wieder junge Hunde geregnet hat und die Kanalisation übergelaufen ist. Auch in unserem Bereich gibt es halt Moden. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat man halt überall in Mitteleuropa von Madrid bis Moskau in den damaligen Kernstädten Mischkanäle gebaut. Und damit muss man leben, die muss man jetzt zukunftsfähig machen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Wir machen Stauraumkanäle, wir haben also Abwasserparkplätze in unterschiedlichsten Architekturen, wir machen Schwammstadt etc. Aber wenn wir uns was wünschen könnten oder am Wunschring drehen könnten, dann könnten wir ja Berlin für 23 Jahre mal evakuieren und in der Zeit alles auf Trennkanäle umbauen. Also kurzum, das ist völlig unrealistisch. Andere Städte machen das auch nicht. Über die Olympiade in Paris haben gerade alle diskutiert. In London war das so ähnlich. Wir müssen damit umgehen. Und alle machen das, wir auch. Und ich glaube, wir machen das nicht so schlecht.
Okay. Lassen wir so. Dann habe ich noch einen letzten für Christoph vielleicht nochmal. Vierte Reinigungsstufe haben wir ganz kurz eigentlich nur angeteasert. Du hast ja auch gesagt, du kommst aus dem Absorptionsbereich, da hast du deine Doktorarbeit geschrieben. UV oder Ozon oder Aktivkohle? Welche Lösung ist aus deiner Sicht die richtige für euch?
Oder? Also für uns jetzt, wir haben uns in Schönerlinde für Ozonung entschieden. Es wird sich zeigen, am Ende muss man immer gucken. Also wir müssen gucken, welche Stoffe kommen denn noch an. Die wir vorher gemessen haben, gucken wir, sehen wir nicht mehr. Trotzdem muss man auch eins sagen, wir gucken auch rein, was wandelt sich noch um? Transformationsprodukte. Und ich glaube, dass immer noch ein Thema wird, wenn da noch etwas ist, das gibt es ja auch in Kombi später irgendwann vielleicht nochmal Aktivkohle. Stefan hat es ja auch gesagt, wo an welcher Stelle? Das muss man entscheiden entsprechend. Ich finde, Ozon ist ein ganz interessantes Arbeitswerkzeug, aber bitte Achtung, man muss genau gucken, mit welcher Ozondosierung man da drauf geht. Das ist bei Aktivkohle ein bisschen einfacher, sage ich mal. Aber Ozon ist natürlich eines der härtesten Redoxmittel. Wir cracken sozusagen die Verbindungen dann. Da schaffen wir natürlich viel mehr Bioverfügbarkeit und Auflösbarkeit. Ich finde beide gut. Man muss nur sich genau überlegen, wie wende ich sie an.
Okay. Jetzt bin ich mal wieder 2 Tage in Berlin. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch. Gib mir doch mal eine Empfehlung, was ist euer Lieblingsort in Berlin, der vielleicht für so einen Abwassermenschen hier, der hier zuhört, den man auf jeden Fall besuchen sollte?
Also interessanterweise muss ich nochmal dieses Unsexy der Abwasserbranche nochmal dazu sagen. Wir haben ja zum Beispiel auch, dann können die anderen beiden noch überlegen kurz,
noch mal kurz ja.
Fand ich nämlich ganz passend, wo er vorhin gesagt hatte, dass es natürlich unsexy war, irgendwie einen Klärwerksleiter zu sagen. Und wir haben ja auch alte Pumpwerke zu Veranstaltungsorten abgegeben und da haben die einfach auch das Ding zum Wasserwerk umbenannt. Ja, was soll denn das sein? Ja, die können es doch Pumpwerk nennen. Ja, also das ist ja auch gemein, scheint ja doch Wasser irgendwie noch ein bisschen mehr anzuziehen. Aber wir haben ja viel Wasser und da kann man ja in Berlin zum Beispiel Eastside Gallery lang gehen. Ich habe interessanterweise, um einfach nochmal die Nähe zum Wasser zu haben, kann ich sehr empfehlen, mal am Wochenende eine Treptow-Tour gemacht, da um dieses Gebiet darum, Rummelsburger Bucht, und bin sogar habe ich gemacht, Wasser-Yoga, also auf diesen Subs, die man so gibt, so Wasser-Yoga. Das war wirklich eine sehr lustige Erfahrung. Natürlich ist man auch als Mann alleine mit den ganzen Frauen dann, wenn man da mitmacht, aber das war mal lustig. So, da fühlt man sich der Natur näher. Ich bin ins Wasser gesprungen, alle anderen haben sich nicht getraut. Die haben gesagt, oh, ist doch so dreckig, die Spree. Aber ihr dürft auch noch eine Anekdote.
Okay, Christoph.
Also, sagen wir so, ich sehe ja die Anreize, ich paddel jetzt Stand-Up-Paddling seit 8 Jahren, ich mache aber kein Yoga drauf, aber ich sehe, wer Yoga kann und das macht, super, bist du auf jeden Fall nicht alleine. Klaus, du hast gefragt, was würde ich empfehlen? Sagen wir gerade abwasserdicht, jetzt nicht irgendwie so ein bisschen mit der Perspektive, bleibe ich mal dabei. Also ich fand Atlashof total spannend, also echt mal nach Atlashof reinzugehen, sich mal angucken sozusagen, wie sieht die Umsetzung bei Schwammstadt aus, plötzlich nicht befestigte Wege, total gut gelöst. Und du hast ganz am Anfang den Retentionsfilter vom Halensee. Guckt euch mal den Retentionsfilter in Atlashof an. Der ist cool. Und wenn man da mal sieht, alle, die Auto fahren, die nehmen das gar nicht wahr, was für eine Infrastruktur mit Filtern noch alles gemacht wird da. Ein Topfilter, den mal angucken, ist richtig Spaß. Und die Kollegen haben draußen sogar ein Bild, richtig darüber, beim Querschnitt alles gemalt. Top. Also wenn du Zeit hast, Atlashof, da mal richtigen Rundgang machen.
Ich habe gerade gegoogelt, den Golfplatz nebenbei, der hat sehr viel Wasser. Das wäre doch mal eine Reise wert.
Wenn du
Stefan, spielst. Wie ist bei dir? Welchen Ort würdest du uns empfehlen, wenn wir nach Berlin kommen? Du bist wieder auf Stumm.
Also mein Ort, der liegt schon so ein bisschen auf der Grenze nach Brandenburg im Nordosten der Stadt, und zwar in der Nähe des Klärwerks Schönerlinde, gibt es ein kleines Dorf, das heißt Hobrechtsfelde. Das ist so benannt nach eigentlich unserem Nationalheiligen, James Hobrecht, früher Berliner Stadtbaurat. Dem hat die Stadt die Kanalisation zu verdanken. Dem hat die Stadt aber auch ihre heutige Straßenbreite und ihre architektonische Höhe mit der Traufhöhe von 22 Metern zu verdanken. Und das, was heute alle schick finden im Prenzlauer Berg, nämlich die klassische Hinterhofarchitektur. Jedenfalls in Ruprechtsfelde gab es früher Rieselfelde. Und diese Rieselfelde, die sind versteppt, nachdem die DDR damals das Klärwerk Nord, heute unser Klärwerk Schöner Linde, gebaut hat. Und in einem Projekt zusammen mit den Berliner Forsten leiten wir seit vielen Jahren einen Teil des gereinigten Abwassers dort in Ruprechtsfelde wieder auf. Seitdem ist es dort wunderschön grün in der Landschaft. Aber es ist eben nicht nur grün, sondern der Oberförster, der sich das Ganze dort mit ausgedacht hat, das ist ein sehr kunstsinniger Mann gewesen und der hat über viele Jahre im Sommer Bildhauer eingeladen, Kunstwerke zu schaffen und die an Ort und Stelle auch gleich stehen zu lassen. Also dort kann man sich gelebte Abwasserwirtschaft zusammen mit Kunst angucken und kann hinterher dann auch noch in dem Gutshof dort einkehren und kann schönes Bier trinken. Also da passt alles zusammen.
Nächste Fahrradtour ist gebucht. Nächste Fahrradtour ist gebucht.
Sascha, das hört sich doch gut an. Ja, dann sind wir auch schon am Ende. Mensch, 1,5 Stunden, Leute. Es geht vorbei wie im Flug. War echt spaßig, hat mir Spaß gemacht. Am Ende fragen wir euch eigentlich so letzten Worte. Was wollt ihr den Zuhörern eigentlich mal mitgeben? Am Ende haben wir ja jetzt 5.000 neue Zuhörer, weil die gesamten Berliner Wasserbetriebe-Kollegen werden sich natürlich das hier anhören. Hoffe ich mal. Wird dann abgefragt, genau. Aber was wollt ihr vielleicht den Leuten noch mitgeben als letztes Kommentar? Fangen wir an beim Stefan jetzt und dann kann Christoph noch.
Was wollen den Leuten mitgeben? Also geht bewusst mit dem Wasser um. Das heißt, nicht unbedingt spart um jeden Preis. Ich glaube, da nimmt uns die Technik viel ab, aber guckt genau, was ihr ins Wasser reingebt. Da habt ihr eine ganze Menge selbst in der Hand. Bestes Beispiel, wir machen alle Sport. Mein Lieblingsbeispiel, wenn wir dann hinten dran schön verspannt sind, gehen wir in die Apotheke und holen uns was. Und da kann man eben entweder was mit Diclofenac bekommen oder was mit Ibuprofen. Was mit Ibuprofen ist für den Wasserkreislauf unkritisch. Das wird im Klärwerk veratmet. Und was mit Diclofenac ist ein großes Problem. Dafür brauchen wir dann das, worüber wir vorhin gesprochen haben, Ozon und weiteres. Und wenn man sich genauer mit den Dingen beschäftigt, gibt es eine ganze Menge Alternativen, ohne dass man wirklich Komfortverzicht üben muss. Man muss halt nur drüber nachdenken, was man tut und dann glaube ich, nimmt man uns eine ganze Menge Arbeit und Sorgen.
Ich habe jetzt überlegt, so, kann ich auch ein konkretes Beispiel nennen? Ich würde mal eins sagen, grüß doch einfach mal, man kennt ja Motorradfahrer und andere, die sich untereinander grüßen. Ich finde, grüß doch einfach mal die Kollegen, Kolleginnen vom BWB, egal wo, die machen einen Top-Job. Das sind so Optimeinzel. Den Begriff kenne ich jetzt im Wendy nicht. Meinst du, wenn ich so, alle sind gewohnt, dass es rund um die Uhr Wasser und gibt und entsorgt wird. Ich finde, ich habe totale Hochachtung davor. Ich habe genau von den BSR-Kollegen Hochachtung, was sie machen. Und ich glaube, da wirklich mal zu sagen, und ihr könnt gerne mal zu jemandem hingehen, wenn ihr einen HDSR-Wagen seht, schön, Hochdruckspülwagen entsprechend oder so, sagt, Mensch, danke, dass ihr den Kanal gerade für uns frei macht oder danke, dass ihr die Straße wieder fertig macht. Ich fände es total cool, weil ich bin total stolz auf viele hier und ich finde manchmal gesellschaftlich, und das meinte ich am Anfang, haben wir immer noch so ein bisschen so denken, ach, also im Abwasserbereich so zweite Klasse so ein bisschen, gar nicht, überhaupt nicht, total stolz, alle so einen erhobenen Kopfes gehen. Das, was hier gemacht wird, ist eine der wichtigsten Aufgaben, um überhaupt zu sein. Von daher finde ich, grüßt die mal miteinander, sagt mal Dankeschön dafür. Das ist jetzt, man kann sich auch gegenseitig mal loben, entsprechend das auch, fände ich mal cool. Und deswegen sage ich jetzt nichts in den Kanal reinschmeißen und weiter, sondern fände ich mal cool, einfach mal die Schätzung auch mal abziehen und für das, was.
Also mehr Wertschätzung gegeneinander bringen. Schön.
Ja, danke, dass ihr zu Gast wart. Sascha.
Ja, wir haben noch einmal unsere Abschlussworte, die wir immer hoffentlich auch als Vorfahrt in der Infrastruktur unterirdischen haben. Was sind die letzten Worte, Klaus?
Leute, Panta Re, das Wasser fließt immer bergab.